Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, dein Podcast von der Zusammenarbeit. Ich bin mir der Florian und heute sprechen wir über einen meiner Lieblingsthemen, und zwar das Thema High-Performing Teams. Wie können wir das erreichen? Gibt es das überhaupt? Was macht das aus? Wie können wir das messen? Was muss man dazu machen? Und ich habe dafür jemanden dabei, der sich oft im Alltag damit beschäftigt, den ich letztes Jahr auf unserer Tools-Verger-Teams kennengelernt habe. Und wir waren relativ schnell auf einer Wellenlänge. Ich fand das, was er gesagt hat, ziemlich cool. Und ich glaube, ich habe genau den richtigen Gast, der euch ein paar inspirierende Worte mitgeben kann, was das Thema ausmacht. Er arbeitet auch nicht in einer ganz so kleinen Firma. Das heißt, wir können auf jeden Fall mal gucken, wie das funktioniert, wenn ich nicht nur ein Startup bin, wo das ja immer relativ einfach dann funktioniert. Er kennt ja jeder jeden. Und es ist immer relativ einfach, an dem einen Wertstrom, den man häufig hat, zu arbeiten. Aber was passiert, wenn man denn 10.000, 20.000 Mitarbeitende hat? Wie das Ganze dann aussieht? Und dazu habe ich heute den Patrick Hofacker dabei, der über das Thema High-Performing Teams mit mir jetzt in den nächsten 45 Minuten diskutieren wird. Wir werden die positiven Dinge beleuchten. Wir werden aber wahrscheinlich auch über die Herausforderungen sprechen, die es dabei gibt. Aber erstmal, Patrick, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, dass du die Zeit dir auch nimmst, dass wir mal darüber reden können. Das ist ein super spannendes Thema. Vielleicht ganz kurz, bevor wir starten, auch zu mir. Ich bin jetzt 42 Jahre alt, demnächst 43 Jahre alt. Man sieht die ersten grauen Haare leider schon kommen. Bin jetzt schon seit 20 Jahren bei der ING in diversen Rollen tätig. Ich werde euch jetzt nicht mit den Einzelnen dahinter langweilen, aber die letzten zwei oder die aktuelle ist, glaube ich, interessant für das Thema. Gerade bin ich als Product Area Lead beschäftigt. Das ist eine Position, wo wir in der Bank gesagt haben, die haben eine strategische Verantwortung für ein Thema. In dem Fall für die Baufinanzierung, den Bestandsprozess. Und führe damit aktuell 8 Mitarbeiter, die in Squads zusammen mit IT-Lern dann in einem, naja, Scrum-ähnlichen Framework, will ich es mal nennen, dann auch was umsetzen für die Kollegen oder auch die Kunden da draußen. Die Rolle davor, die es vielleicht auch noch interessant macht, ich war vor meiner Rolle als Führungskraft bei der ING dann auch als Agile Coach tätig, habe da 4 Jahre bei der agilen Transformation mitgewirkt. Das heißt, wie transformieren wir das ganze Unternehmen von einem klassischen Organisationsstruktur hin zu einer agilen Arbeitsweise. Das heißt, einmal in den Delivery-Einheiten, wo es, ich finde, noch ein Ticken einfacher ist, aber auch bei unseren ganzen Support-Einheiten. Also wie macht man das eigentlich mit Risk, mit Finance, mit Legal? Wie kriegt man agile Arbeitsmodelle da in solche Strukturen rein? Weil am Ende war uns wichtig, dass wir den ganzen Konzern agil aufstellen und damit auch zueinander weiterhin kompatibel halten. Und das war mit Sicherheit eine sehr lehrreiche Reise, wie unterschiedlich man doch Agilität auch interpretieren kann. Und daher freue ich mich heute gerade über ein sehr, sehr spannendes Thema zu sprechen. Auf der anderen Seite auch eins der Top-Buzzwords mit High-Performing-Teams. Und dass wir mal ein bisschen tiefer gucken können, was steckt denn da dahinter und wie interpretieren wir beide das Thema überhaupt?
Definitiv, ja. Ich glaube, ihr seid da als Bank auch schon recht fortschrittlich unterwegs, zumindest von der Außenwahrnehmung. Seid ihr da auf jeden Fall sehr modern aufgestellt. Und ich weiß, ihr habt vor etlichen Jahren schon angefangen, auch schon einen oder anderen Agile-Coach von euch kennengelernt, der davon berichtet hat. Von daher erstmal Chapeau, dass ihr diese Reise gestartet habt vor etlichen Jahren und wirklich aktiv daran arbeitet. Das hat man auch letztes Jahr in deinem Vortrag gemerkt, wie viel Gedanken ihr euch macht und auch versucht in diesem ja doch sehr regulatorischen Umfeld, in dem ihr euch bewegt, wo ich ja nicht einfach immer tun kann und lassen, was ich möchte und einfach selber meine Produkte entwickle, sondern ja da immer auch ein paar externe Vorgaben habe. Ihr versucht euch auf jeden Fall da drin dann auch zu bewegen. Aber bevor wir in das Thema High-Performing-Teams einsteigen und vielleicht auch mal so eine Definition aufmachen, was genau das denn für uns ist, erstmal die Standardfrage auch an dich, wie für alle Podcast-Gäste. Was gibt dir denn Energie im Arbeitsalltag?
Ich glaube, es sind tatsächlich die vielen, vielen kleinen Dinge. Also ich habe gemerkt, auch als für mich die Agile-Coach-Zeit ein bisschen zum Ende gekommen ist und ich persönlich vor der Frage stand, was will ich denn eigentlich machen als nächster Schritt? Wurde für mich immer wieder klar, meine Hauptenergie habe ich damit, indem ich mit Menschen zusammenarbeite, Menschen sehe, wie sie sich entwickeln, Menschen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und das passiert in vielen kleinen Momenten in den verschiedenen Gesprächen auch, wo ich merke, da schafft jetzt wieder ein Mensch einen kleinen Schritt auf seiner ganz persönlichen Reise oder da kommt auch mal eine gewisse Dankbarkeit. Man erledigt als Team was zusammen, was vor einer gewissen Zeit vielleicht auch noch aussichtslos aussah. Und das sind für mich die Momente, wo ich sage, das sind tolle, kleine und dann auch größere Momente, die wir auch, die größeren definitiv versuchen auch zu feiern in den Phasen, dass wir auch einen schönen Abschluss zusammen haben. Das gibt mir die meiste Energie, wenn ich mit Menschen zusammen was machen kann.
Das ist eine schöne Definition, vor allem das Menschenzentrierte auf jeden Fall in den Vordergrund zu rücken. Haben wir schon ganz viele unterschiedliche Antworten hier gehabt. Das ist auf jeden Fall einer der schönsten hier. Thema High-Performing-Teams. Lass uns doch mal versuchen, eine Definition dafür zu finden. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie im Duden drin steht, sondern das ist etwas, was wir alle irgendwie streben und sich jeder wünscht. Ich hätte gerne High-Performing-Teams und zwar nur High-Performing-Teams am besten. Viele reden auch davon und sagen, ich habe ja nur High-Performing-Teams. Das ist dann meistens eher mehr so ein Marketing-Wunsch, wenn viele Leute das ständig aussprechen. Aber was bedeutet das denn für dich? Was bedeutet High-Performing-Teams? Lass uns mal dieses Thema ein bisschen auseinandernehmen.
Ja, ich glaube, es ist ein super Startpunkt für das Ganze, weil die Definition, da geht schon extrem weit auseinander. Egal, auf wen du triffst, man hat was anderes im Kopf. Manche Menschen kommen immer mit dem Thema, das sind Leute, die möglichst früh anfangen, möglichst lang arbeiten. Aus meiner Sicht ist es alles das definitiv nicht. Es geht um was vollkommen anderes für mich. Und ich glaube, ein High-Performing-Team wird erreicht, wenn du eine Gruppe zusammenbekommst, die regelmäßig gute Ergebnisse erzielt und eine gewisse Resilienz gegen Stress und Veränderung hat und dabei von ihrer Qualität her nicht fällt. Aber das heißt nicht per se, dass sie bis mitten in die Nacht arbeiten müssen oder so. Mal um einen groben Bogen darum zu spannen, wie ich es sehe. Weil es geht am Ende um Outcome, nicht um irgendwas anderes. Und von daher müssen wir gucken, wie kriegen wir das möglichst gut hin auf einer langen Sicht. Das Arbeitsleben ist halt kein Sprint, sondern mehr ein Marathon. Und von daher können wir nicht einfach sagen, Performance heißt Leistung und du brennst jetzt durch und spätestens mit 35 bist du im ersten Burnout drin. Das kann nicht der Zustand vom High-Performing-Team sein. Und diese Steuerung müssen sie für mich selbst gut hinbekommen auf einer zuverlässigen Ebene, in einem sich permanent veränderten Umfeld, wie wir es auch haben. Aber wie siehst du es dann?
Sehr ähnlich. Ich glaube, du sprichst auf jeden Fall schon mal zwei sehr, sehr wichtige Themen an. Das eine ist der Zeitfaktor. Ein High-Performing-Team macht sich nicht über einen kurzen Zeitraum bemerkbar. Es gibt immer Spitzen, die man als Team auch im Zweifel durch Zufall erreicht, wo man richtig gut performt, wo es einfach gerade läuft, weil das Projekt da ist, weil die Skills passen, wo man einfach irgendwie so, ihr kennt das vielleicht auch, wo man so typisch in diesem Flow drin ist. Einfach, es läuft einfach irgendwie und alles passt gerade. Aber interessant wird es halt über die Zeit hinweg. Was passiert denn in anderen Phasen? Wie geht das Team damit um? Und da hast du eine zweite sehr wichtige Komponente genannt. Das war das Thema Resilienz. Wie geht das Team mit Veränderungen um? Wie geht das Team mit Unklarheiten um, mit Ungewissheiten um? Und da zeichnet sich, glaube ich, dann so ein High-Performing-Team auch aus, wenn es sich Gedanken macht, wie sie solche Phasen auch überleben kann, überstehen kann, wie sie mit Innovationskultur umgeht, wie sie mit äußeren Faktoren umgeht, die vielleicht auch negativ einwirken. Da spielt viel das Thema Arbeitskultur eine Rolle, psychologische Sicherheit spielt eine sehr, sehr große Rolle, wenn nicht sogar die größte wahrscheinlich in einem High-Performing-Team. Das Thema Führung ist unfassbar wichtig, dass dieses Team für sich definiert hat, wie Führung gelebt wird. Und damit meine ich nicht diese klassische Teamlead-Führung, dass es jemanden gibt, der Personalverantwortung für diese Menschen hat, sondern dieses Team hat ja Führungsverantwortung sehr häufig, ob es jetzt eine strategische Entscheidung ist, die sie treffen müssen, ob es operative Themen sind und so weiter. Und High-Performing-Teams haben meiner Meinung nach häufig ein sehr, sehr klares Verständnis davon, wie Themen angegangen werden, wer für was verantwortlich ist, wo es klare Rollen gibt und sind extrem agil untereinander. Also diese Rollen passen sie an auf die Basis dessen, was gerade sozusagen der Markt eigentlich von extern auf sie vorgibt praktisch. Und das passen sie drauf an. Das könnte man, wäre jetzt so meine persönliche Definition. Okay. Da gibt es jetzt in der Tiefe natürlich noch ganz, ganz viele kleine Baustellen, in die man dann reingehen muss. Aber ich vermute, da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Es ist auf jeden Fall nichts, was ich einfach als Haken an ein Team dran machen kann. Ich kann nicht auf ein Team drauf gucken, also das vielleicht schon mal vorne weg. Wenn ihr euch jetzt alle High-Performing-Teams wünscht und hofft, ja cool, ich höre jetzt den Podcast mit dem Florian und dem Patrick hier zusammen und danach weiß ich, was ich machen muss und dann tue ich die drei Stellschrauben umdrehen und dann habe ich mein High-Performing-Team. Schon mal die Enttäuschung vorne weg, das wird es hier nicht geben, sondern das wird wahrscheinlich auch pro Team einfach etwas anderes sein und wird auch pro Organisation etwas anderes sein. Und es hat eben halt auch diese Phasen, also es wird diese Up und Downs eben geben. Und gerade wenn man diesen Leistungsaspekt mit reinnimmt, dann kann ein Team nicht per se immer an dieser 100%-Grenze sein. Mhm. Das macht auch ein Team aus, dass es sich auch Phasen nimmt, wo es sich überlegt, wie es sich verbessern kann, verändern kann, was sie vielleicht automatisieren können zum Beispiel, um es mal ganz konkret zu nennen, um danach dann auch wieder gestärkt aus so einer Phase zum Beispiel auch herauszukommen. Also ein High-Performing-Team hat niemals 100% perfekte Delivery, weil ansonsten ist es für mich auch wieder kein High-Performing-Team, weil es sich um viele Dinge keine Gedanken macht.
Ich finde es in dem Kontext total spannend. Google hat ja mal sich mit einer längeren Studie beschäftigt. Ich glaube, über in etwa 2 Jahre, wo sie, ich weiß gar nicht, so um die 200 Teams, glaube ich, sich angeguckt haben und haben mal überlegt, das sind aus ihrer Sicht High-Performing-Teams. Was sind denn die gemeinsamen Nenner? Und sie kamen damals auf 5 Kriterien, wenn ich mich nicht täusche. Mal gucken, ob wir sie zusammenbekommen. Ich meine, auf Platz 1 war die von dir erwähnte psychologische Sicherheit, die mit weitem, weiten Abstand. Das müssen wir uns mit Sicherheit gleich nochmal gesondert angucken, dass hinter diesem Buzzword lauert einiges. Zuverlässigkeit war ein großer Faktor. Also wie zuverlässig sind denn die Menschen in dem Team? Wie sehr können sie vertrauen, wenn einer sagt, ich mache es, dass es dann auch passiert? Die Klarheit über Rollen, Ziele und so weiter spielte eine große Rolle dabei. Ich glaube, das darf man echt nicht unterschätzen. Man braucht eine Rollenklarheit in Teams. Die kann dynamisch sein, das glaube ich auch. Aber sie muss immer auch eine gewisse Klarheit für alle schaffen. Wen brauche ich für was und wie muss ich interagieren? Genauso auf die Prozesse. Was ich immer wieder erlebe, sind Teams, die massiv daran strugglen, dass sie irgendwie wissen, sie haben ein Problem, aber wissen gar nicht, an wen sie sich wenden sollen, weil sie die Prozesse jetzt nicht kennen. Und am Ende das gemeinsame Ziel, was auch irgendwie klar sein muss, worauf arbeiten sie hin. Und dann hatten sie noch 2 etwas softere Faktoren. Das war, ich glaube, sie haben es Bedeutsamkeit genannt. Das Thema mit, sie müssen einen Sinn in ihrer Arbeit sehen in irgendeiner Form und dann auch ein bisschen abgesplittet. Sie müssen erkennen als Team, dass sie etwas Wichtiges für das Unternehmen tun. Und ich glaube, wenn man diese 5 Dimensionen nimmt, kann eine Führungskraft auch sehr unterschiedlich gut darauf einwirken, auf diese Dimension und zumindest ein Team, ein Umfeld schaffen, in dem es prinzipiell ein High-Performing-Team werden kann. Was immer noch keine Garantie ist aus meiner Sicht, dass es eins wird. Daran hängt was anderes. Aber man hat zumindest quasi den Boden bereitet, dass ein Team dahin kommen könnte. Und da, glaube ich, kann man sehr gut dran ranhangeln.
Ja, Atlassian macht auch einmal im Jahr so einen Report für High-Performing-Teams. Die kam auf sehr, sehr ähnliche Begrifflichkeiten. Ich krieg's jetzt leider nicht zusammen. Ich habe die Studie jetzt nicht rausgesucht, aber ich werde sie unten in den Shownotes mal verlinken. Aber die Themen waren nachher die gleichen. Also psychologische Sicherheit war ebenfalls auch auf Platz 1. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig, dass so ein Team einfach Dinge auch offen ansprechen kann, dass man sich immer wohlfühlt, dass egal was passiert. Und es gibt ja immer auch schwierige Phasen und herausfordernde Phasen. Und da macht so ein Team das dann eben auch aus. Nimmt vielleicht mal ein Sportbeispiel. Was ist denn, wenn mal irgendwas nicht läuft, wenn ich im Fußball 1-0 hinten liege und ich mich dann vielleicht sogar anschreie auf dem Platz in dem Moment? Warum drehen manche Teams regelmäßig solche Spiele? Warum schaffen es, keine Ahnung, jetzt im deutschen Fußball die Bayern regelmäßig in den letzten 10 Minuten ständig noch Tore zu schießen? Weil die einfach diese mentale Stärke auch teilweise haben. Und jetzt kann man da Fan sein oder auch nicht oder das Bayern-Glück hervorrufen. Aber das ist häufig so. Es ist einfach diese unfassbare mentale Stärke an das Team, der Glauben, der dahinter steckt. Und ich glaube, wir können da aus dem Sportbereich noch relativ viel übernehmen und sehr viel lernen, weil die sehr viel Teambuilding-Maßnahmen machen und wir in der Wirtschaft nicht so wirklich daran arbeiten, dass wir Teams haben, die über einen längeren Zeitraum zusammenarbeiten und auch sehr viel Zeit ihrer Lebenszeit miteinander verbringen, nämlich mindestens mal 8 Stunden pro Tag. 5 Tage die Woche, insofern man Vollzeit arbeitet mit 40 Stunden. Das ist eine Menge Zeit. Und da sollte ich eigentlich daran arbeiten, dass die ein wirkliches Team werden. Und ich meine jetzt nicht, dass die sagen, hey, ich weiß, was wir hier machen und ich mag den anderen und könnte mal ein Bier abends mit denen trinken, sondern dass sie sich wirklich als Team, als Einheit verstehen und für eine Wertschöpfung da sind. Du hast es eben für da sind, für was sie für die Organisation tun. Ich würde das vielleicht noch ergänzen, was sie eigentlich für den Kunden tun oder welchen Beitrag sie für den Kunden leisten. Da ist ja auch dieser Sinnverständnis dahinter, also diese Wirksamkeit dann sehr häufig. Warum gibt es mich hier überhaupt in diesem Universum? Und da strugglen, glaube ich, auch viele Teams in großen Organisationen, dass man Dinge manchmal tut und man denkt, ja, das hat jetzt nicht so richtig einen Sinn, das haben wir uns selbst auferlegt, dem Kunden bringt das gar nichts. Das führt automatisch zu Frustration sehr häufig und führt natürlich auch nicht zu High-Performing-Teams.
Fußball ist, glaube ich, ein schönes Beispiel. Man sieht auch einfach, selbst wenn du die besten Einzelspieler dir zusammenkaufst, wirst du nicht das erfolgreichste Team haben. Ich glaube, das muss einem immer wieder bewusst sein. Natürlich sind Menschen mit einzelnen Skills immer sehr, sehr hilfreich, wenn sie sehr gut darin sind. Aber am Ende geht es um die kompatiblen Menschen zueinander. Die Skills kannst du im schlimmsten Fall sogar eher lernen. Und ein Team muss am Ende mehr sein als die Summe der Einzelnen. Von daher wird es nicht lange einfach nur High-Performer als Menschen, mal losgelöst, wie wir das definieren, zusammenzulegen und zu sagen, ihr seid jetzt ein Team, deswegen seid ihr ein High-Performer-Team. Also im Regelfall wird das nicht funktionieren auf der Ebene. Du brauchst wirklich Teambuilding-Komponenten und psychologische Sicherheit, das ist ein toller Punkt, weil ich erlebe schon viele Coaches, die rumlaufen und aktuelle psychologische Sicherheit reden. Das ist schon ein tolles Buzzword, da kann man sich einiges zu angucken. Aber die, wie mache ich es denn konkret, Ebene, ist häufig ausgespart, weil die wirklich nicht so einfach ist. Es ist jedem so halbwegs klar, was das heißt, weil wir vertrauen uns, dass wir können Fehler offen ansprechen, wir haben keine Sorgen voreinander, wir fühlen uns einfach geschützt, voreinander auch Sachen zu probieren. Aber wie komme ich denn dahin? Ich befürchte da, also soweit ich es bisher mache, ich muss es vorleben, auch als Führungskraft, als entscheidender Teil. Das heißt, ich muss Fehler eingestehen, so hart es ist. Ich merke es auch immer wieder, wenn ich Leute frage, was war denn dein letzter großer Fehler? Das ist schwierig für viele Menschen zu beantworten. Was war dein letzter großer Erfolg? Kein Problem, kriege ich eine Riesenliste sofort. Und dass man mehr dahin kommt. Und ich habe vor kurzem gelesen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Vertrauen bekommt man nicht, indem man Hilfe anbietet, sondern um Hilfe bittet. Und ich finde es total schön formuliert, weil ich muss auch als Führungskraft in der Lage sein, zu sagen, ich habe gerade keine Ahnung, was richtig ist. Ich brauche euch als Team. Ich bin zum gewissen Teil überfordert. Und das muss okay sein. Und ich glaube, wenn man den Raum schafft zu öffnen, diese Schwäche zu zeigen, hat man schon indirekt auch vorgelebt, es ist okay, wenn man selbst damit so umgeht.
Definitiv. Ich hatte vor ein paar Folgen hatte ich das Beispiel gebracht. Das war, ich weiß nicht, wie viel Satire es war, hatte ich damals schon gesagt. Aber es gab so ein YouTube-Short-Video, wo ein Geschäftsführer einen Vortrag gehalten hat und gesagt hat, wenn mich nachts ein Mitarbeiter anruft und sagt so, hey, die Werkshalle steht, Chef, ich weiß nicht, ob die T-Shirts rot oder grün gefärbt werden müssen, wir haben hier keine Information. Dann hat er gesagt, die schlechteste Antwort wäre zu sagen, ich habe keine Ahnung. Er sagt, du musst voller Überzeugung rot sagen, egal ob das richtig ist oder nicht, damit der Mitarbeiter nicht zurück in die Werkshalle rennt und sagt so, hey, guck mal, den Chef brauchst du nicht anrufen, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und das ist ein sehr, sehr großes Missverständnis von Führung an der Stelle. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Satire dabei war, ich sage ja auch den Namen jetzt nicht. Vielleicht hat er das danach auch noch korrigiert und das Video wurde dort abgeschnitten. Aber an der Stelle ganz, 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 ganz großer Fehler. Weil der Mitarbeiter kriegt das ja irgendwann mit, dass das falsch produziert wurde im Zweifel. Und dann denkt er sich, den Chef brauche ich wirklich nicht mehr anrufen, weil der hat ja wirklich keine Ahnung, wenn der mir einfach rot sagt. Sondern die beste Antwort wäre gewesen, Mist, ich weiß es leider auch nicht. Das tut mir total leid, dass du jetzt hier gerade nachts in der Werkshalle stehst und nicht mehr arbeiten kannst. Ich komme morgen früh, ich sage alle Termine ab und wir klären es, wie ich dich erleiden kann, damit sowas nicht nochmal passiert, damit du mich nichts mehr nachts anrufen musst und selbstständig diese Entscheidung treffen kannst. Damit du in deinem Team in der Lage seid, die Wertschöpfung, die ihr euch aufgerufen habt oder für die ihr da seid, vollständig erfüllen könnt. Und das ist eigentlich heutzutage eine Führungskraft, dieses Dienen, dass andere Leute ihren Job richtig gut machen können. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes und eine große Voraussetzung für psychologische Sicherheit, dass es mindestens mal eine Person gibt in dem Team oder um das Team drumherum, die diese Faktoren sicherstellt, dass dieses Team maximale Freiheiten hat, maximal arbeiten kann. Und wenn es Probleme gibt, das könnte man jetzt auch einem Teamcoach oder Agile-Coach natürlich auch geben, diese Themen, dass die gelöst werden für dieses Team und dass sie die jederzeit ansprechen können und es nicht nachher heißt, hey, was seid ihr denn für welche hier in der Werkshalle, dass ihr hier den Auftrag verschlammt habt? Warum werden jetzt die T-Shirts nicht produziert? Das kostet uns jetzt gerade x Euro. Das ist die vollkommen falsche Antwort darauf.
Ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Wenn man am Ende auch als Führungskraft denkt, ich muss der Schlauste im Raum sein, muss ich mich in der heutigen Zeit auch fragen, habe ich überhaupt richtig rekrutiert? Weil eigentlich stelle ich ja Spezialisten ein, die im Zweifelsfall mir sagen, was richtig ist. Nun, von daher, ich kann unmöglich in all den Spezialgebieten in meinen Teams der schlauste Mitarbeiter sein. Da arbeiten Profis jeden Tag daran. Und daher muss es legitim sein, auch zu sagen, ich habe keine Ahnung gerade.
Ja, es gibt ja diese ABC-Manager-Definition, wen die dann einstellen. Und da gibt es ja auch viele Studien, dass ein A-Manager sehr häufig nur einen B-Manager einstellt, um dann jemanden unter sich einzustellen, auch so von den Anforderungen her, dass man sozusagen nicht irgendwann von demjenigen überflügelt wird, während ein B-Manager häufig dann eher einen A-Manager einstellt, um einfach die komplette Company dann besser zu machen. Also auch sehr interessant, wie das menschliche Gehirn dort arbeitet und wie man natürlich auch vielleicht durch die Kultur, durch die Haltung, die man hat, und da kommen wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen in das Thema Einzelperson versus oder mit dem Team? Welche Faktoren spielen auf der einen Seite eigentlich eine Rolle, welche auf eine andere? Ich hatte neulich eine Podcast-Folge aufgenommen, da hatten wir über das Thema Haltung gesprochen. Und Haltung war etwas, was der Jan definiert hatte mit, dass das praktisch jede einzelne Person hat und dass es erstmal per se keine richtige oder falsche Haltung gibt, sondern nur eine Haltung, die die Person hat. Und wenn ich das in ein Team übertrage, dann spricht man häufig eher von einer Kultur. Und das sind, glaube ich, zwei Dinge, an denen man auf jeden Fall arbeiten kann. Zum einen an der Haltung der einzelnen Personen. Habe ich die richtige Haltung, die ich brauche, um meine Wertschöpfung zu haben, um dieses High-Performing-Team auch zu ermöglichen? Ansonsten muss ich Gespräche führen, vielleicht anders hiren, das Team anders zusammensetzen. Und dann muss ich all diese Haltung auch noch zusammenbringen und gucken, dass die richtige, in Anführungsstrichen, richtige Kultur dann auch entsteht.
Das ist wirklich ein schwieriger Punkt. Ich glaube, die Haltung bei den Einzelnen kann man zum gewissen Grad mitgestalten, wenn derjenige es auch will. Es muss auch eine gewisse Bereitschaft da sein. Man wird keinen verbiegen können. Aber ich glaube, das ist tatsächlich was, wo man mit sehr offenen Gesprächen, da geht es auch am Ende um Feedback-Kultur, die man etabliert haben muss, dass man das zusammen besprechbar hat erstmal, wenn es nicht passt, um dann zu gucken, können wir was verändern? Was ist überhaupt der Grund der Haltung, wenn sie gerade nicht passt zum Rest? Ist ja deswegen per se nicht schlecht, aber sie ist gerade halt leider nicht kompatibel zur Situation. Und kann man daran was ändern? Verändert sich gerade irgendwas, was diese Haltung ändert? Ich glaube, man muss wirklich eine Bereitschaft haben, da auch reinzugucken, auch wenn die Themen nicht die schönsten sind. Ich habe als Führungskraft auch nicht immer Lust, gerade genau diese Gespräche zu führen, aber sie sind extrem wichtig, weil daraus entsteht in der Tat die Kultur. Und die Kultur, das haben wir auch bei der agilen Transformation sehr, sehr deutlich damals gemerkt, ist das mächtigste System, was der Konzern hat. Du kommst mit der Strategie nicht gegen die Kultur an. Von daher, du kannst noch so schöne Strategy-Slides runterbolzen und erklären, warum, wie, was. Wenn du die Kultur nicht mitnimmst des Konzerns, wirst du bitterlich scheitern. Und das wirst du auch auf Teamebene erleben. Also du musst an den Haltungen und damit ja an der Teamkultur immer arbeiten. Und du hast es ja auch schon gesagt, im schlimmsten Fall heißt das auch, Menschen woanders hinzuentwickeln, wo sie besser funktionieren in dem Moment.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein Faktor, den man einfach akzeptieren muss, dass nicht alle Menschen miteinander gut arbeiten können und nicht aus allen Kombinationen High-Performing-Teams werden können. Das ist, glaube ich, schon mal ein Mythos, den man aufklären kann und der definitiv nicht so ist. Nicht jedes zusammengewürfelte Team wird automatisch durch gewisse Maßnahmen irgendwann ein High-Performing-Team. Das kann nicht so sein. Man ist sich nicht immer grün. Da muss man auch im Zweifel viel ausprobieren. Und manchmal ergibt sich auch durch Zufall so ein Team, was sich einfach so grün ist, was einfach auch ohne großen externen Einfluss dann einfach läuft. Und man fragt sich immer, wie machen die das? Das ergibt sich dann einfach. Die sind sich dann einfach auf einer gewissen Ebene einfach so einig und das läuft dann automatisch. Aber das ist leider eher Zufall, dass das passiert. Da vielleicht nochmal auf diese Einzelbetrachtung versus Teambetrachtung auch. Wie machst du das, beziehungsweise wie macht ihr das denn? Habt ihr da gewisse Maßnahmen? Steuert ihr das? Du hast jetzt auch von Einzelgesprächen schon gesprochen. Habt ihr da auch so Programme, wo ihr sagt, okay, ich versuche das eine und das andere zu fördern und versuche das auch regelmäßig natürlich ineinander zu bringen, weil es ist ja nicht Mitarbeiter versus Team, sondern es ist ja immer eine Kombination aus beiden.
Es gehört definitiv zusammen. Also bei den Teams ist klar, da sie in einem Scrum-ähnlichen Framework haben, haben sie erstmal Retrospektiven. Mit denen können sie schon mal auch an ihrer Art der Zusammenarbeit arbeiten. Da passiert schon einiges. Auf Führungsseite gibt es natürlich mit jedem Mitarbeiter einmal auch One-on-Ones, mindestens alle 2 Wochen, wo man darüber spricht, wo es dann auch um persönliche Entwicklung einfach geht und natürlich um Haltung gehen kann. Und was uns schon wichtig ist auch, dass sie aktiv Feedback sammeln und bereit sind, Feedback zu geben, dass das ein sehr regelmäßiger Ablauf wird. Am Anfang musste man das ein bisschen anschieben gefühlt mit installierten Zeremonien, dass man gesagt hat, so auch mal dein Jahresziel ist, dass du von diversen Menschen dir Feedback holst, aber das automatisiert sich tatsächlich, weil sie sich ja auch irgendwann alle gegenseitig anfangen, Feedback zu geben. Und dazu, was ich mache, ich bin jetzt nicht sicher, also im ganzen Konzern ist es nicht etabliert, aber wir haben da freies Wahlrecht, deswegen nutze ich es in Bewerbungsgesprächen, wo ich die Chance habe, auch neue Leute einzustellen. Da ist ein Großteil des Teams oder mindestens Teamadressanten mit dabei. Definitiv. Und auch die Probezeit, wenn es in dem Fall um extern geht, nutzen wir sehr aktiv, um zusammen uns der Frage zu stellen, passen wir gut zusammen? Ich erlebe es häufig, dass die Probezeit an vielen Stellen mehr so ein, naja, bürokratischer Akt ist. Aber eigentlich ist das nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil aus diesen 2, 3 Interviewphasen, da wirst du den Menschen nicht kennenlernen. Und die Probezeit gibt dir mal wirklich eine Chance, dass das Team sich beschnuppern kann und eventuell auch feststellt, komplett wertneutral, es passt nicht zusammen. So. Und auch dann müssen im Zweifelsfall Entscheidungen getroffen werden. Aber wenn du das relativ offen machst mit allen, dass sie auch miteinander darüber sprechen, ist das auch nicht wirklich eine Entscheidung, die irgendjemanden überrascht dann. Dann geht man auch sehr gemeinschaftlich damit um und alle sagen, ja, wir haben es probiert, aber leider ist es das nicht. Und dann ist es, glaube ich, auch eine faire Chance, diesen Schritt dann zu nutzen, nach den 6 Monaten bei uns auch zu sagen, nee, leider nicht.
Versuche mal nebenbei so ein bisschen die Merkmale, die wir erarbeiten, beziehungsweise die ich raushöre, nochmal zu benennen aktiv. Ich habe jetzt 3 Sachen rausgehört. Das eine ist, und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass High-Performing-Teams häufig die Leute selber einstellen, also in diesen Entscheidungsprozess mit involviert sind. Das ist kein Garant dafür. Man kann auch jemanden zugeschustert bekommen und auch daran arbeiten und das kann funktionieren. Es macht es aber deutlich einfacher, wenn ich schon im Bewerbungsgespräch involviert bin als Team und kann die Leute einstellen, wo ich merke, hey, zumindest so, wir stellen hier bei Seibert häufig mal gerne die Frage, würde ich bei dieser Person gerne im Bus daneben sitzen wollen für die nächsten 8 Stunden? Das ist natürlich kein Indikator, dass es später mal funktioniert, aber zumindest schon mal ein erstes Beschnuppern. Und wenn da schon die Antwort Nein eigentlich rauskommt, dann weiß man, dass es später definitiv schwierig werden würde und es zumindest mit diesem Team nicht passen würde in der Kombination. Das zweite ist, dass ein Team, also ein zweites Merkmal, dass ein Team gut darin ist, Feedback zu geben. Und nicht nur ein, ja, die Person ist nett, auch, es läuft doch ganz gut, schön, dass du da bist, sondern wirklich auch gerade in dieser Probezeit sehr aktiv reingehen kann. Erwartungen formuliert, die sie an diese Person haben, an diese Rolle haben, aber auch andersherum, dass diese neue Person Erwartungen an das Team formuliert, Erwartungen an die Führungskraft, von der Führungskraft. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das explizit aufzuschreiben bzw. zu erwähnen. Das ist ein Merkmal von einem High-Performing-Team. Und ein drittes Merkmal ist, auch am Ende der Probezeit zu sagen, sorry, es passt leider nicht. Auch das macht ein High-Performing-Team aus, dass es sich so sicher fühlt, dass sie am Ende der Probezeit diese Person auch zumindest aus diesem Team wieder entlassen kann und kann sagen, sorry, nein, es funktioniert leider nicht.
Ich glaube, es ist super wichtig, weil ich bin am Ende nicht derjenige, der jeden Tag so viel Zeit mit den Kollegen verbringt, die ich im Zweifelsfall einstelle oder dann zumindest verantworte. Nee, natürlich habe ich auch Kontaktpunkte, aber das ist nicht über den ganzen Tag. Also sie müssen zusammen funktionieren. Natürlich habe ich auch ein Gefühl dabei und ich glaube, da kann man schöne Sachen für sich etablieren, je nachdem, was dann auch möglich ist, mit vielleicht auch einem Probearbeitstag und so weiter. Wir haben da auch schon viel versucht, um aus der Interviewsituation in ein gemeinsames, naja, wir beschnuppern uns. Ne? So einfach es sich anhört, aber am Ende ist es das tatsächlich. Ne? Also mag man sich.
Ja, zieht es natürlich manchmal ein bisschen in die Länge, aber ich halte das auch für sehr wichtig, wenn man sich unsicher ist, dann auch wirklich mal einen Probearbeitstag zu machen oder abends mal einfach nur essen zu gehen, um ein bisschen länger zu reden und die Person kennenzulernen, aber auch andersherum, also dass die Person auch dieses Team kennenlernt, weil auch die muss nachher dort reinpassen. Und gerade wenn ich so ein High-Performing-Team bin, dann habe ich natürlich auch gewisse Erwartungen auch dran und die andere Person muss wissen, ob sie Lust darauf hat, diese Erwartungen auch zu erfüllen und es kann nur hilfreich für beide Seiten sein.
Das ist schon ein spannender Punkt, weil ich erlebe bei vielen Stellen, auch wenn ich mit anderen Firmen darüber diskutiere, die gerade irgendwelche Stellen ausgeschrieben haben, wir sind super, super klar darin, welche Skills wir brauchen. Aber wir haben an vielen Stellen nah an keine Ahnung, welchen Mensch wir brauchen. Das taucht sehr, sehr wenig auf. Und auch wenn ich mit anderen Führungskräften darüber diskutiere, auch außerhalb des Konzerns, die Frage ist extrem schwer. Also welchen Charaktertypen brauche ich denn? Deswegen arbeiten wir intern schon auch gerne mit DISC-Modellen oder ähnlichen, also Menschen-Klassifizierungsmodellen, damit sie mal ein Gefühl haben, was bin ich denn eigentlich für eine Art Mensch? Zum einen, dass sie selber reflektieren für sich. Wie tick ich denn? Was triggert mich? Was mag ich gerne? Welche Arbeiten mag ich? Und dadurch ergibt sich auch indirekt so ein bisschen eine Feststellung, welche Art Mensch bräuchten wir denn, die zu uns passt, aber uns auch ein bisschen ergänzt. Das hilft ja nichts, auch beim Fußballbeispiel, wenn ich jetzt 11 herausragende Torwärter in meiner Mannschaft hätte. Also ich brauche schon den Skill und ein bisschen den anderen Menschen, um das Idealsetting zu haben. aber natürlich kompatibel zueinander. Das ist für mich der Spagat, der durchaus herausfordernd ist, immer wieder zu sagen, ja, wenn ihr alle gleich seid, wäre es auch schlecht. Also ihr müsst schon eure Unterschiede haben, aber ihr müsst euch auf einer menschlichen Ebene natürlich gut verstehen können.
Definitiv, ja. Da muss man auch so ein bisschen diese Waage halten. Auch beim Fußball gibt es ganz unter oder beim Sport gibt es allgemein ganz unterschiedliche Charaktere. Es braucht mal einen, der über den ganzen Platz brüllt und sagt, hey Leute, werdet doch mal wach. Es braucht aber auch die Leute, die da in dem Moment einfach ruhig bleiben. Dann brauchst du die Taktiker. Es braucht sozusagen immer jeden. Auch derjenige, der in der 92. Minute noch die Gegend läuft und man liegt 3-0 hinten und da vorne steht und sagt so, hey Leute, wir schießen noch ein Tor. Und alle anderen hinten schon gefühlt in der Kabine sind mit den Gedanken. Also es braucht diese unterschiedlichen Charaktere, um da auch diese vielen Facetten in einem Team dann mitzunehmen. Das kann man nicht immer einstellen und das kann man auch nicht immer verlangen und manchmal fehlt da auch eins, das ist auch vollkommen okay. Also macht jetzt nicht irgendeine Liste und denkt so, ja, so ein Team bräuchte so einen Visionär und einen Hustler und den und dann gucke ich mal, wen ich jetzt einstelle und dann habe ich jetzt plötzlich eine Ausschreibung, dass ich plötzlich keinen Skills mehr suche, sondern irgendwie einen Hustler suche. Das wird jetzt auch nicht so gut funktionieren, aber auf jeden Fall sich dessen mal bewusst zu machen, was brauchen wir. Und dann sind wir auch wieder bei einem Thema, was, glaube ich, auch ein Merkmal von so einem High-Performing-Team ausmacht, dass das Team genau weiß, was ihre Wertschöpfung ist. Was ist die wertschöpfende Tätigkeit? Was ist der Output? Was ist der Outcome, den wir erzeugen, um dem Kunden zu helfen? Und der Kunde kann natürlich jetzt die interne Organisation sein, wenn ich vielleicht ein Service-Team bin. Das kann aber natürlich auch der direkte Kunde sein, wenn ich vielleicht 1:1 direkt am Kunden arbeite. Das spielt erstmal überhaupt keine Rolle. Aber ein High-Performing-Team weiß in der Regel, was sie dort ausliefern und was diese Kunden brauchen und hinterfragen das auch regelmäßig. Also die sind sehr nah am Markt, in Anführungsstrichen, wie gesagt, extern oder intern, dran, um sich dort Feedback zu holen. Das ist, glaube ich, auch noch ein sehr, sehr wichtiges Merkmal von so einem Team.
Ja, also ich glaube, er taucht in der Tat ein bisschen untergeordnet auf, aber du hast recht. Man merkt auch immer wieder sehr gut, finde ich, daran, sie fangen an, mit dem Kunden Kontakt aufzunehmen. Nachdem sie rausgefunden haben, wer es ist, das ist erstmal einer der wichtigsten Schritte, aber das ergibt sich meistens an der Anforderung schon relativ schnell, ist es entweder mehr so eine Prototyp-Arbeit bis hin zu der Energie, wir laufen mal mit unserem gebauten Pappteil in die Fußgängerzone und gucken mal einen halben Tag, was auch total tolle Energie erzeugen kann, würde ich immer wieder investieren, kostet nah an nichts das Thema. Von daher kann man einfach mal da auch Erfahrungen sammeln mit dem Kunden. Oder wenn unser Kunde in-house ist, was bei uns auch häufig passiert, dann ist es noch einfacher, weil wir können jetzt mit Klick-Dummies, mit ersten Masken und wirklich am Schmerz der Leute. Und das setzt auch umgedreht eine total schöne Energie frei, wenn du diese Menschen dann in Review-Meetings einladen kannst, wenn man jetzt nach Scrum arbeitet in dem Fall. Und man merkt auch, wie da eine gemeinsame Freude entsteht, weil was Sinnvolles wächst. Und sie zusammen daran arbeiten. Und damit entfacht eine ganz tolle Energie, in der sie gemeinschaftlich weitere Ideen bekommen und versuchen da zusammen auch was Tolles umzusetzen, was am Ende auch in die Linie übergeben wird und auch mit Freude angenommen wird bei uns.
Ja, das ist, glaube ich, der vierte Punkt, den du vorhin mit Google genannt hast, diesen Wirkungsgrad. Also, dass ich so eine Veränderung auch anstoßen kann, wenn ich ein Problem sehe, dann brauche ich so viel Freiheit in dem Team, dieses Problem lösen zu können für den anderen. Wenn ich in so einer verhärteten Struktur bin, dass ich prozessual denen nicht helfen kann, dann frustet das, sage ich mal in Anführungsstrichen, also ganz vorsichtig gesagt. Und das führt natürlich auch dann nicht gerade zu High-Performing-Teams, weil sie dann sagen, hey, warum mache ich denn das Ganze? Und dann fängt man so ein bisschen an, 9-to-5 zu arbeiten. Lass uns mal einen Punkt wieder zurückgehen zu dem Thema psychologische Sicherheit. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber wir sind noch nicht so tief eingestiegen. Kannst du aus deiner Sicht diesen Punkt nochmal beschreiben? Der ist ja, du hast ja auch gerade schon ein bisschen gesagt, ein bisschen trendig. Alle sprechen davon, weil er jetzt gerade auch so aufkommt. Das ist jetzt gerade so das Buzzword schlechthin, obwohl es eigentlich schon lange auf der Agenda stehen sollte. Aber sei es drum, ist gut, dass die Leute sich wenigstens jetzt damit auseinandersetzen. Die Frage ist, mit was sollen sie sich denn wirklich auseinandersetzen? Was bedeutet der Begriff für dich wirklich?
Ja, ich glaube tatsächlich, wir hatten es ja schon mal angerissen, das ganze Thema, ich fühle mich sicher darin, dass mir keine negative Konsequenz folgt, wenn ich mal einen Fehler mache, wenn ich was probiere, wenn ich auch einfach nur sage, ich habe es nicht verstanden. Da beginnt ja meistens die Reise schon. Den Mut zu haben, in einem Meeting, wo alle fleißig nicken, als Einziger zu sagen, sorry, ich habe es nicht kapiert. Ich brauche noch eine Runde. Na, dass man einfach diese Sicherheit miteinander hat, dass nichts Negatives zurückfällt, egal was ich tue. Das wäre für mich der Kern von psychologischer Sicherheit. dass man den aufbauen kann. Und daraus entstehen diese ganzen Sachen, wie Feedback-Kultur zueinander, dass man Feedback als was Verbesserndes sieht und nicht als, du hast mir eine mitgegeben oder so. All das resultiert aus diesem Kern. Von daher ist es super wichtig, dass der jetzt auch mal besprochen wird und auch so hoch hängt in all den Rankings, weil ohne den wirst du den Rest zumindest nur schwer umsetzen können. Der große Kniff, und da wäre ich mal gespannt auf deine Meinung, wie erreiche ich das in Teams? Ja. Für mich ist es tatsächlich der Aspekt Vorleben, es selbst zeigen, Schwäche zeigen, mich melden, sagen, ich hab's, lag vielleicht an mir, ich hab's nicht kapiert. Also all das, dass alle sehen, der macht das auch, weil auch bei uns ist nach auch Jahren der Agilität Hierarchie immer noch ein Thema. Man kriegt sie, also ich kenne keinen Konzern, der es endgültig geschafft hat, dass es keinerlei Hierarchiestruktur mehr gibt. Von daher, sie ist einfach da. Und wenn die Leute sehen, meine Führungskraft sagt, aber ich habe es nicht kapiert, fällt es ihnen leichter, auch mal zu sagen, ich habe es nicht kapiert. Also ich glaube, man kann vieles über Vorleben machen. Man kann, glaube ich, vieles über Vertrauen machen. Ich versuche ihnen schon maximal viel zu erzählen von dem, was ich mitbekomme, was gerade passiert. Potenziell auch mehr, als ich dürfte an manchen Stellen, um auch nochmal zu sagen, ich vertraue euch, dass ihr mit dieser Information, von der ich glaube, sie ist für euch wichtig, dass ihr damit gut umgeht und wir zusammen hier in Wahrheit das Team sind miteinander. Und ich glaube, so einfach es ist, es sind die privaten Events nebenbei, die nicht zu unterschätzen sind. Das auch mal zu machen, wir kombinieren das gerade sehr gern an den Erfolg von irgendwelchen Lieferergebnissen. Da kann man auch gleich eine schöne Feier draus machen. Dann hat man auch so zwei Themen miteinander kombiniert, die ich beide super wichtig finde. Hast den emotionalen Abschluss und hast auch den privaten Event. Und dass man einfach zusammen auch was erlebt, ob das jetzt ein Escape Room ist oder irgendwelche Sachen mal zusammen machen, einfach mal in einem anderen Kontext aufeinandertreffen, was zum Team passt. Und ich finde, für mich war das immer ein starker Auslöser, dass da dann auch eine andere Basis von Vertrauen entstanden ist. Ich glaube, da muss man tatsächlich gucken, was passt gut zu den Menschen im Team. Manche waren da sehr offen, die haben sich gegenseitig auf Grillpartys eingeladen. Bei anderen war das Haus so gefühlt der geschützte Raum. Das ist mein Privatbereich, das finde ich auch vollkommen okay. Es muss zu den Leuten passen. Dann machen wir halt extern mal was und machen eine Weintour oder was auch immer. Also all das ist, glaube ich, legitim und fein, aber man braucht diese Momente zusammen. Und ich glaube, auch Fußballer und andere Sportler erleben die nur allein durch ihre Anreisen, Abreisen, sonstige Zeit neben dem Platz, die sie auch miteinander in Massen verbringen, wo mit Sicherheit auch mal sehr viel Spaß einfach nur dabei ist.
Ja, definitiv. Ich glaube, Spaß ist ein sehr, sehr großer Faktor an der Stelle, dass man, ich will nicht sagen, dass man unbedingt Freunde sein muss. Das wird ja immer so gesagt, die Firma, wir sind hier wie Familie. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch und vorsichtig. Es muss eine gewisse Distanz noch geben. Ich glaube, das macht auch so ein Team aus, dass man eine gewisse Distanz auch zu solchen Themen hat, weil man ja auch schwierige Themen ansprechen muss, auch wenn eine psychologische Sicherheit vorhanden ist und die auch sehr hoch ist. Es gibt immer Phasen, wo man komplizierte, schwierige Sachlagen ansprechen muss und dann kann man sich eben nicht mehr so grün sein im Zweifel, sondern muss vielleicht auch mal diskutieren oder muss vielleicht auch harte Entscheidungen treffen. Und da kann ich nicht sagen, hey, aber es ist doch Familie, sondern an der Stelle muss es eine gewisse Grenze geben, auch eine gewisse Distanz auch dazu. Ich glaube, das ist wichtig. Wobei du natürlich, wie du gesagt hast, diese Teambuilding-Maßnahmen, von denen man früher so häufig gesprochen hat, ganz, ganz entscheidend sind. Wir machen das ja auch zweimal im Jahr, dürfen die Teams so einen Teamtag machen, wo sie praktisch einen Arbeitstag plus ein kleines Budget bekommen und dann eben halt auch sowas wie Escape Rooms etc. machen können. Und die Teams machen da auch ganz unterschiedliche Sachen. Viele hängen dann so Strategie-Meetings mit dran, gehen danach noch was essen. Also ganz unterschiedlich, was die Teams dann letztlich dann auch daraus machen. Und das fördert natürlich dann auch, dass man sich versteht, die Sichtweisen der anderen Personen versteht und einfach auch im Zweifel, wenn der eine da gerade ein Problem hat. Und ich glaube, das macht es auch aus, diese psychologische Sicherheit, wenn ich Dinge anspreche, dass ich nicht alleine gelassen werde damit. Sondern das hatten wir ja auch schon so oft, dass irgendwas schiefgegangen ist und dann ist keiner nach Hause gegangen, sondern die sind alle sitzen geblieben und haben geholfen, damit dieses Problem gelöst werden kann. Egal, ob sie da jetzt so super viel zu beitragen konnten oder nicht, man war halt trotzdem irgendwie mental anwesend. Und wenn man nur das Kaltgetränk geholt hat, damit man irgendwie noch bis 10 Uhr dann sitzen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was auch da stark reinspielt, dass man eben dieses Vertrauen haben kann in das Team rein, dass wenn was schief läuft und selbst wenn ich persönlich daran schuld bin und es auch alles fein ist und mir keiner böse ist, dass die anderen mir in dem Moment zur Seite stehen und mir helfen, egal wie sie das letztlich dann auch tun können und ich damit nicht alleine gelassen werde. Also dieses Vorleben ist extrem wichtig, aber auch diese Erfahrung, diese positive Erfahrung, die ich dann sammle mit diesen Sachen, was passiert denn dann wirklich? Also nur, weil ich Sachen ansprechen darf und ich darf es irgendwo hinschreiben und der Chef ist oder die Chefin ist nachher nicht sauer und man überlegt vielleicht auch mal ganz kurz, was man daran ändern könnte und dann hat sich das wieder. Das ist auch schon mal sehr positiv. Aber die Erfahrung, wenn es wirklich kracht, was dann passiert, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn die 1, 2, 3 Mal negativ ist, dann kriege ich diese Kurve im Zweifel auch leider nicht mehr. Weil das ist dann so festgebrannt, dass ich das nicht mehr, ja, ich kann da nicht mehr dran rütteln. Dann werden die Leute das nicht mehr ansprechen, die haben dieses Urvertrauen im Zweifel nicht mehr, dass ich es ja dann beim 4. Mal ansprechen kann und es dann plötzlich positiv verläuft. Sondern die werden dann Dinge zurückhalten, die werden dann nicht mehr so offen sprechen. Und ich glaube, es braucht dafür neben diesem Vorleben auch ganz viele, ja, also ich glaube, ein Coach oder Coaching kann da sehr stark helfen, dann auch so Räume aufzumachen, wo man frei auch sprechen kann, ob man da vielleicht eine Supervision zum Beispiel auch macht und da auch Führungskräfte bewusst mit reinholt oder auch Team-Externe mit reinholt, wo vielleicht Schnittstellen da sind, wo man merkt, hey, lass uns doch mal auch über diese Grenzen sprechen des Teams und so weiter. Ich glaube, das ist sehr, sehr entscheidend. Und daran muss man definitiv arbeiten. Das ist auf jeden Fall nichts, wo du ja auch schon gesagt hast, es gibt kein Regelwerk, wo man sagt, hey, die 10 Punkte und jetzt viel Spaß damit. Sondern das sind Dinge, an die man jeden Tag irgendwie denken muss und versuchen muss, was man daraus machen kann. Und im besten Fall am Ende der Woche schon wieder reflektiert. Also auch gerade als Führungskraft hat man da, glaube ich, einen sehr hohen Einfluss drauf, sich auch zu überlegen, was war das jetzt für eine Woche? Was war das für ein Tag? Habe ich das Richtige hier in dem Team gefördert? Hatte mein Team alles, was es braucht? Gab es Dinge, die ich hätte tun können, die meinem Team geholfen hätten? Oder gab es vor allem Dinge, die ich getan habe, die meinem Team nicht geholfen haben? Das kann man ruhig dem Team auch mal einfach freitags diese Frage auch stellen. Ich habe das mit neuen Teammitgliedern bei mir häufig auch gemacht, ganz am Anfang dann, vor allem in den ersten Wochen, dass ich immer gefragt habe, was war denn besonders gut in dieser Woche? Was hat dir denn besonders viel Spaß gemacht, um einfach auch so ein Gefühl dafür zu kriegen? Dann wollte ich mal wissen, was waren die Woche sozusagen eigentlich nervig, hinderlich, was hat dir gar keinen Spaß gemacht? Und dann die Frage, was hätte ich denn die Woche tun können, damit diese hinderlichen Sachen auch schön gewesen wären? Oder dass die gar nicht da gewesen wären? Oder was hättest du denn von mir gebraucht in dieser Woche, was du nicht bekommen hast? Und dann kriegt man echt gute Antworten. Vielleicht in der ersten Woche kriegt man noch gesagt, ja, der Kaffee hier ist ganz lecker. In der zweiten Woche kriegt man dann schon eine sehr detaillierte Antwort und in der dritten Woche kriegt man noch eine viel detailliertere Antwort und in der fünften Woche denkt man sich so, oh cool, hieran können wir arbeiten. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll.
Ja, definitiv. Was ich auch immer wieder erlebe, auch als Führungskraft, man dient manchmal ein bisschen als Puffer. Also wenn Teams einen Fehler machen oder irgendwas mal schief geht, muss man dennoch, vielleicht ist jetzt auch mal ein Vorstandsmitglied nicht mehr ideal glücklich über diese Situation. Aber ich muss mir jetzt sehr gut überlegen als mittlere Managementschicht, wie sehr gebe ich diesen Impuls weiter, weil ich ja auch von Ihnen weiterhin, dass Sie auch das Gefühl haben, Sie können das versuchen und auch mal den Fehler riskieren im Zweifelsfall. Und ich beschütze Sie da auch zum gewissen Grad ein bisschen vor Einflüssen von außen, die auch durchaus aus der Organisation kommen können.
Ja, das ist ein guter Punkt. Lass uns den auch nochmal aufmachen. Wir hatten im Vorgespräch ja auch viel über das Thema Messbarkeit von High Performing gesprochen. Und wir haben jetzt eigentlich Themen angesprochen, die man nicht so wirklich alle messen kann. Das sind Indikatoren, die kann man vielleicht mit Umfragen, vielleicht kann man sich Metriken überlegen, gute Wochen, schlechten Wochen, wie ordne ich die psychologische Sicherheit hier die Woche ein. Aber das sind alles Werte, die vor allem durch den Menschen getrieben sind und natürlich nicht durch irgendwelche Systeme erzeugt werden. Also wie viel Output, Stückzahl, XY, die vom Band herunter. Häufig wird aber, und jetzt steile These, für gut arbeitende Teams irgendeine Output-Metrik genommen, die man natürlich gerne messen möchte. Das ist jetzt am Fließband relativ einfach. Ich weiß, was hinten runterfällt, das kann ich messen. Bei einem wissensmitarbeitenden Team ist das immer ein bisschen schwierig. Was kann ich denn bei einem Dev-Team messen? Und dann fängt man sehr häufig an zu gucken, okay, wie viele Storypoints wurden denn gelöst? Wie ist die Velocity von so einem Team über die Zeit? High-Performing-Teams müssten ja immer besser werden und so weiter. Na, da müssen immer mehr Storypoints gemacht werden. So, und dann hatten wir ja auch so ein bisschen über dieses Thema Missbrauch an so einer Stelle gesprochen. Weil wenn so ein Team sowas mitkriegt, ich skizziere jetzt einfach mal ein Szenario, egal ob das jetzt realistisch ist oder nicht, das könnt ihr jetzt selber einschätzen. Wenn ich mitkriege von außen, dass ich nach Storypoints bewertet werde, die ich löse in der Woche, dann werde ich wahrscheinlich anfangen, auch drüber nachzudenken, die Storypoints so zu schneiden, dass das schön aussieht. Vorsichtig gesagt. Wie macht ihr das? Wie viel Druck kommt von außen auf so ein Team beim Thema Messbarkeit? Und wie gehst du in deinem Team auch damit um von außen, dass ihr trotzdem noch sinnvolle Dinge misst, aber diesen Missbrauch von außen verhindert, dass da keine falschen Rückschlüsse gezogen werden?
Ich glaube, das ist immer wieder eine spannende Diskussion, die man auch hat. Du sprichst Velocity an, also Scrum hat per se hunderte Metriken, glaube ich, währenddessen erarbeitet, die aber im Kern, egal welche du anwendest, um ein Team zu messen, dazu führt, dass das Team sie manipuliert. Und das haben wir natürlich, haben wir diese Erfahrung ganz am Anfang gemacht, weil wir waren ja guter Dinge. Velocities können wir uns angucken. Sind auch Zahlen, die die meisten Systeme, auch die, die wir einsetzen, nah an gratis ausspucken. Also da gibt es keinen Mehraufwand, die kannst du dir rausziehen, kannst sogar Teams miteinander vergleichen und. Aber wir glauben tatsächlich, je länger ich mir das Thema angucke, diese Metriken sind alle super. Ich will die gar nicht schlecht reden, wenn ein Team intrinsisch sich selbst verbessern möchte und will daraus lernen. Und dann sollen sie sie auch nutzen und so machen sie es auch. Es gibt Teams, die festgestellt haben, boah, wir kriegen unsere Stories nicht fertig. Die gucken gerade auf ihre Schnitttechnik und fangen an zu messen. Was sagen wir eigentlich im Sprint zu? Aber das sind KPIs, die haben sie intern, die legen sie teilweise in ihre Retrospektiven auf, um dann zu gucken, greifen unsere Maßnahmen dafür, dass wir da besser werden. Und dafür sind sie, glaube ich, auch alle wirklich gut. Von außen ist es deutlich, deutlich schwieriger, zum gewissen Grad, also die Bank als Ganzes arbeitet gerade stark im Vertrauensmodus tatsächlich, man hinterfragt diese Themen nicht, man setzt kaum Metriken ein, weil wir immer wieder gemerkt haben, es bringt nichts. Wir haben ein paar wenige KPIs, auf die wir achten, die sind allerdings nicht manipulierbar, wenn man es so will. Das ist unsere Systemstabilität. Wir haben als Bank einfach einen sehr hohen Anspruch, dass die Systeme nah an 100% verfügbar sind, gerade die kundenfokussierten. Von daher gucken wir darauf, dass es indirekt etwas, wo die Bank ihre Qualität misst. Wir allerdings nicht auf einzelner Teamebene agieren können. Wenn jetzt ein System mal runterfährt, könnten das diverseste Gründe sein. Da muss man schon noch eine Ebene tiefer gehen. Und so Sachen wie, wie viele produktive Fehler haben wir, wie viele Fehlertickets kriegen wir gemeldet aus dem Fachbereich, also von unseren Kunden am Ende. Weil das sind Sachen, da wollen wir schon einen Blick drauf haben, weil da stimmt dann wirklich was nicht und da ist jemand betroffen, für den wir eigentlich was Gutes machen wollten. Und das wollen wir zentral im Auge haben. Aber alles andere zielen wir gerade bewusst nicht auf einer höheren Management-Ebene, weil wir nicht daran glauben, dass es funktioniert. Gerade wenn du anfängst, Squads zu vergleichen, wir haben natürlich skalierte Frameworks, wie wir zusammenkommen, auch mehrere Squads übergreifend. Aber wenn ich jetzt die Velocity von 8 Squads in einen Raum hänge mit Management und ein Squad stellt fest, ich habe irgendwie die wenigsten Punkte. Und jetzt fängt man an, darüber zu diskutieren. Ich wette, in 2 Wochen hat er die meisten. Und der hat nichts geändert an seiner Arbeitsweise. Das Ding befeuert sich hochgradig gegeneinander. Von daher, du triffst damit nicht den Punkt. Ich habe für mich immer irgendwann gelernt, du kriegst am Ende, was du misst. Erst recht, wenn du anfängst, Druck aufzubauen. Aber du erreichst nicht wirklich das, was du willst. Daher, wir haben einen Punkt bei uns eingesetzt. Der funktioniert, denke ich, gerade okay. Das ist ein Stressbarometer, KPI, wenn man es so will. Also alle unsere Teams füllen in ihren Retrospektiven auf einer einfachen Skalenfrage von 1 bis 10 einzeln, aber anonym aus, wie gestresst sie gerade sind. Das wird in den Retrospektiven erstmal teamintern angeguckt. Da finde ich super, weil sie können jetzt auch feststellen, haben wir irgendwie vielleicht einen Skill, der überlastet ist. Kann irgendjemand helfen? Damit können sie teamintern viel tun. Und den mag ich auch eine Ebene höher sehr gerne, weil man hier jetzt eventuell zusammen entscheiden muss, ob wir doch ein Thema rausnehmen, ob wir irgendwie Hilfe brauchen von einer anderen Stelle. Also was können wir tun? Aber auch das ist nicht dafür da zu sagen, ja, aber warum seid ihr denn die gestresstesten hier in der ganzen Einheit? Sondern mehr als Kommunikationsweg aus den Teams raus, wir brauchen Hilfe. Und dann funktioniert es für mich gut, weil dann können sie es nutzen und es wird auch aktiv genutzt, dass sie dann tatsächlich sagen, wir sind gerade im Stress. Falls irgendjemand gerade noch einen Mitarbeiter mit ähnlichem Skill hat, der uns mal 2 Wochen helfen kann, bitte lasst uns drüber sprechen. Und dann wechseln wir halt bewusst auch von einem Squad in den anderen, vielleicht mal temporären Mitarbeiter, damit wir erst recht, wenn wir sehen, ja, da ist der Stress gerade okay, also wir können es uns leisten, und dann kommst du doch in gute Gespräche rein. Aber es sind alles keine Kontrollpunkte, die wir gegeneinander legen. Ich glaube, das gibt's. Also diese Illusion kann man nehmen, aber ich höre sie leider immer wieder, ja. Aber ich habe sie noch nie funktionierend gesehen.
Ich auch nicht. Deswegen, also wer misst, misst in der Regel Mist, kennt man den Spruch ja. Deswegen, also auch ein High-Performing-Team macht in der Regel aus, dass keine Metriken von außen auf dieses Team einprasseln, oder dass man vor allem intern festgelegte Metriken missbraucht, um Teams miteinander zu vergleichen. Ganz schwierige Thematik, führt in der Regel nicht zu High-Performing-Teams, sondern in der Regel, wie du schon gesagt hast, schlagartig werden diese Metriken auf einmal besser, weil das Team plötzlich Zeit damit verbraucht und missbraucht, Dinge zu beschönigen, managementfähig zu machen, KPI-getrieben sind und dadurch Zeit eigentlich wieder verloren geht, die das Team für andere Dinge braucht, nämlich eigentlich in der Wertschöpfung zu arbeiten. Und wenn ich was messen möchte, dann eher so Themen wie Stressfaktoren, wie du schon gesagt hattest, ob anonym oder nicht, sei nochmal dahingestellt, aber dass ich sozusagen Skala 1 bis 5, 1 bis 10 regelmäßig Umfragen mache und sage, hey, wie fühlst du dich, alles gut, etc. Oder, wie ihr ja auch messt, laufen die Systeme des Kunden, weil das ist ja letztlich der Outcome, der erzeugt werden soll, ein lauffähiges, gutes Kundensystem. Und das ist das einzige wirklich Sinnvolle, was ich von einem Team messen kann, weil daran misst das Team sich ja auch als Erfolg. Wenn die KPI schlecht ist, dann wird auch ein High-Performing-Team daran arbeiten wollen und wird diese Kennzahlen auch, wenn die Systeme von euch nur 95% laufen würden, was wahrscheinlich ein Desaster wäre, wenn 5% Downtime da wäre, dann würde dieses Team alles daran setzen, diese 5% zu closen und auf 100% zu kommen oder zumindest auf 99% zu kommen, um da irgendwie nahe dieser 100 zu kommen, weil das Wichtigste für den Kunden ist und letztlich die Daseinsberechtigung dieses Teams auch erfordert. Und das ist auch eine Thematik. Ein Team weiß immer genau, warum es existiert.
Und einen Punkt, den ich vielleicht noch vergessen habe, der noch wichtig ist, da wir ja, du hast es ja eingangs erwähnt, stark regulierter Konzern sind nun mal, ist die Compliance der Systeme, die ein Team verantwortet, für uns auch ein relevanter KPI. Also gibt es gerade irgendwelche Prüfungen, die über uns laufen, von der EZB, von interner KAS und. Falls es da Findings gibt oder irgendetwas, das sind natürlich Punkte, die allein schon die Teams unbedingt wissen wollen. Die müssen es ja beheben im Zweifelsfall, aber die wir uns auch zentral nochmal angucken, weil wir auch eine Übersicht brauchen, was gerade los ist. Und natürlich im Zweifel auch Ressourcen planen müssen, um das zu schließen. Also das wäre ein weiterer Punkt, wo jetzt nicht der Kunde direkt merkt, dass irgendwas nicht stimmt, aber vielleicht ein Prüforgan mitgeteilt hat, das passt nicht ganz, bitte guck da nochmal drauf. Und da treffen, glaube ich, viele stark regulierte Konzerne nun mal drauf auf so Themen. Und das können KPIs sein, die aus meiner Sicht durchaus auch ein bisschen höher transparent werden, weil es auch den Teams hilft zu erklären, warum sie eventuell gerade ihren Fokus ein bisschen wegschieben, weil je nachdem hängen da ja häufig Deadlines dran, um jetzt zu sagen, ja, wir müssen dieses Thema wirklich angehen und ja, es kam ein bisschen knapp, aber es ist halt regulatorisch bedingt. Und dann schwenkt halt auch der Fokus mal für einen Sprint.
Ja, da sind wir jetzt auf jeden Fall schon eine Ebene auch oben drüber. Bisher haben wir immer gesprochen, was ein einzelnes Team ausmacht. Spannend würde es jetzt werden, aber ich glaube, das wäre eher was für eine neue Folge dann, wenn wir wirklich von Teams sprechen. Also wie agieren Teams in einem gewissen Kontext, vielleicht in einem gewissen Geschäftsbereich, zum Beispiel, wenn es dann auch darum geht, wenn ich nicht alleine für die große Wertschöpfung am Ende des Tages tätig bin, sondern gemeinschaftlich mit anderen Teams, da stecken dann natürlich da auch nochmal Abhängigkeiten dahinter, die auch so ein Team natürlich positiv wie negativ beeinflussen können. Ja, also umso agiler, fokussierter, crossfunktionaler so ein Team natürlich sein kann, also umso selbstbestimmter und selbstorganisierter so ein Team sein kann, umso positiver wirkt sich das auf die High-Performing-Teams aus. Allerdings in der Realität, wahrscheinlich bei euch natürlich auch, aufgrund der komplexen Systeme, die ihr habt, kann ich als Team alleine gar nicht überlebensfähig sein, sondern ich brauche die anderen und dann wird es auf jeden Fall sehr spannend.
Das ist mit Sicherheit ein eigenes großes Thema. Aber am Ende, wenn wir sagen, Teams sind bei uns so in etwa 7 Menschen groß, also als ideale Teamgröße, ich glaube, das haben auch diverse Materialien währenddessen ermittelt, dass das eine schöne Dynamik hat. Und das merken wir auch, aber 7 Menschen langen nicht, um unsere Systeme zu betreiben. Von daher reden wir immer von größeren Strukturen an vielen Stellen. Und ich habe für mich zumindest mitgenommen im Laufe der Zeit, die Hoffnung, dass sich keine Silos bauen, hake ich ab. Silos entstehen in Sekunden. Also es ist beeindruckend, wie schnell neue Teams geschafft haben, dass sie ein Team sind und der Rest außerhalb dieser Grenze liegt. Das geht ruckzuck. Von daher, womit ich mich im skalierten Umfeld beschäftige, ist mit Löcher in die Silos bohren, mal rein plakativ, dass sie miteinander ins Gespräch kommen. Ob kooperative Retros miteinander in Austausch kommen, miteinander Themen haben, vereinbarte Schnittstellen zu haben, wie reden wir denn miteinander? Weil sie können es alleine teilweise nicht schaffen. Sie haben nicht alle Skills. Schon nur allein bei uns in der Bank hat nicht jeder Squad seinen eigenen Rechtsanwalt dabei. Na, natürlich haben wir eine Schnittstelle zu Legal und es hat auch nicht jeder seinen eigenen Risk-Mitarbeiter dabei. Aber es sind alles sehr, sehr wichtige Stakeholder und mit denen müssen wir in Kontakt bleiben und immer wieder zusehen, wie bauen wir gute Brücken, aber zwischen den emotionalen Silos, die es einfach gibt und denen man sich stellen muss.
Das ist aber etwas, was man als Organisation sehr, sehr gut im Blick behalten muss. Wo gibt es Wirkzusammenhänge untereinander? Wo muss ich unterstützen? Wo muss ich vielleicht selber auch Brücken bauen oder Löcher reinmachen, wie du es jetzt gesagt hast? Wo ist das wichtig? Wo vielleicht aber auch nicht? Ich glaube, das ist auch bestimmt nochmal ein Merkmal von einem solchen Team, dass man merkt, dass dieses System oder dass die Teams dieses System Organisationen verstehen. Also dass Teams bei euch verstehen, wie tickt die ING. Und welche Prozesse gibt es da? Und in der Regel sind solche Teams sehr kommunikativ nach außen. Also die werden, um ihre Wertschöpfung zu erfüllen, eher bewusst aktiv auf Legal zugehen und auf Risk zugehen und so weiter. Also die werden nicht warten, dass es jemand für die tut, sondern die werden proaktiv in der Regel das tun, weil sie wissen, dass es in ihrer Arbeit notwendig ist und denen hilft. Und auch daran merkt man häufig High-Performing-Teams, weil sie sehr kommunikativ nach außen sind beziehungsweise in die Organisation rein. Und auch darüber reden. Das ist zumindest etwas, was ich sehr häufig feststelle. Das sind manchmal die Teams, die dann auch ständig so rumpieksen und nerven und so fragen, warum, weshalb, wieso, warum geht das nicht schneller, warum dauert diese Prüfung so lange, warum können wir da nicht das standardisieren und das machen und jenes machen. Aber das sind genau gerade diese Teams, die sich eben diese vielen Gedanken drumherum machen. Die müssen nicht die Erfahrung haben, wie jetzt Risk Management funktioniert. Aber die wissen, dass es für ihren Job wichtig ist, für die Wertschöpfung und holen sich diese Hilfe von außen.
Definitiv. Das entfacht unglaubliche Energie. Wenn man da ein Thema reinwirft in das Team, die zünden sofort durch, sobald sie es erkannt haben und gehen in diverse Gespräche. Manchmal muss man gefühlt sogar sagen, wartet noch mal kurz, noch ein Stück warten, lass es uns erstmal intern angucken, bevor man rausgeht. Aber die Energie ist gerade mit den kritischen Schnittstellen und die kennen sie perfekt. Aus Erfahrungswerten wissen wir, dass wir mit Risk, Legal, je nachdem Finance einfach Partner auch in der Bank haben, die extrem entscheidend sind, ob das funktioniert. Von daher suchen sie sehr, sehr schnell diese Gespräche. Und da entwickelt sich auch ein tolles Gefühl dafür, was braucht eigentlich ein Finance-Mitarbeiter, um jetzt eine gute Entscheidung treffen zu können. Von daher, wir haben gerade gute Erfahrungen gemacht, indem wir auch in solchen, Support-Einheiten nennen wir sie intern, gewisse Spock-Rollen installieren für die Einheiten, weil auch die lernen sich dann kennen. Die sind dann nicht ganz ein Team, aber das Team weiß, ich muss immer mit diesem einen Menschen reden und ich weiß auch, wie der tickt. Und wenn ich so auf ihn zugehe und ihm erkläre, was ich vorhab, dann kann der mir eine Antwort geben, die mich weiterbringt in dem Fall. Und damit spielt sich's ein.
Nur kurz zur Erklärung, was sind Spock-Rollen für euch?
Single Point of Contact Rollen. Also ein Mensch, der im Idealfall, also manchmal sind es auch zwei, das führt den Namen ein bisschen ab absurdum, aber sei es drum. Aber Menschen, die gewisse Kontaktpunkte darstellen zu anderen Teams, wo man dann sagen kann, euer Ansprechpartner bei Risk ist dieser Name. Und dann wissen sie, okay, ich muss genau mit diesem Menschen reden, wenn ich irgendeine Frage habe und der kennt uns auch irgendwann, der versteht unsere Systeme und unsere Probleme, die wir so haben. Und wir verstehen ihn auch immer besser, wie er was braucht, um gute Entscheidungen treffen zu können. Und damit kommt man auch da in eine Art Teambuilding, trotz dass er quasi gar nicht hundertprozentig Teil des Teams ist. Aber ein fester Ansprechpartner.
Ja, die Schnittstellen nach außen aufmachen ist ein wichtiger Punkt. Also packen wir auf die Liste noch kommunikationsstark und die Prozesse verstehen, könnte man was nennen, auch mit auf die Liste drauf. Ich glaube, wir haben schon eine relativ lange Liste jetzt gemacht. Wenn ihr das jetzt gerade gehört habt, dann habt ihr hoffentlich mitgeschrieben und habt jetzt eine Liste, an der ihr arbeiten könnt. Ich habe versprochen, es gibt nachher kein Framework und keine Best Practices, sondern dass ihr eins zu eins tun müsst. Aber ihr habt jetzt eine Liste an der Hand an Themengebieten, über die ihr euch mal Gedanken machen solltet, im besten Fall. Das ist nichts, was man von heute auf morgen löst. Das ist nichts, was man gleichzeitig machen kann. Ich glaube, ihr habt es zwischen den Zeilen auch gehört, das sind Themen beim Patrick auch, an denen sie jeden Tag hart arbeiten. Und das ist eine Reise, die niemals zu Ende sein wird. Und ich glaube, Patrick, man hat es sehr gemerkt, ihr macht euch da viele Gedanken, ihr seid sehr menschenzentriert, ihr nehmt die Leute auf jeden Fall sehr, sehr mit. Und da seid ihr, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Bei uns beiden, wir nehmen jetzt gerade Freitagnachmittag auf, mal gucken, wie groß die Energie unseres Arbeitsalltags gleich noch ist. Ja, wir haben beide noch ein bisschen was zu tun, bevor wir den Feierabend starten können. Ich danke dir auf jeden Fall für die coolen Insights, für all diese Themen. Ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was mitgenommen. Falls ja, schreibt mir doch gerne mal an modernwork@seibert.group oder direkt einfach auf LinkedIn oder ich werde auch den Patrick einmal verlinken. Da dürft ihr auch gerne Feedback direkt zu ihm schicken. Ich leite es ihm aber auch natürlich sehr, sehr gerne weiter. Alles dazu findet ihr unten in den Shownotes. Ich werde auch nochmal den Report von Google, insofern ich ihn finde, und auf jeden Fall auch den von Atlassian raussuchen. Das sind zwei sehr, sehr spannende Berichte, wo ihr reinlesen könnt, wo auch viele Schnittstellen zu dem, was wir gerade gesagt haben, mit dabei ist. Und ja, ich freue mich, wenn euch das Ganze gefallen hat. Lasst gerne ein Like da oder eine Bewertung auf der jeweiligen Plattform. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Dir, Patrick, vielen herzlichen Dank.
Und
euch. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.